Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich von Herzen, bei euch zu sein und danke auch für das herzliche Willkommen. Als ich mir überlegte, was wir in diesen Tagen hier behandeln sollten als Thema, da kam ich auf den Gedanken, dass es sicher gut wäre, wenn wir uns einmal mit einem grundsätzlichen Thema beschäftigen würden, auf das in unserer Zeit heute viele versuchen, eine Antwort zu geben, was aber Antworten oft sind, die nicht biblische Begründung haben. Und dieses Thema ist das Thema der Versammlung Gottes oder der Gemeinde Jesu. Wir wollen heute Abend uns fragen, was oder wer ist die Gemeinde Jesu? Und die zweite Frage für morgen Abend soll sein, wie funktioniert das denn? Gemeinde Jesu oder Versammlung Gottes. Und für Sonntag weiß ich es noch nicht so richtig. Ich möchte gerne mal sprechen über das Thema Führung in der Gemeinde. Das ist ja auch ein heiß umstrittenes Thema in unserer Zeit. Ich möchte zu dem Thema für heute Abend aus der Apostelgeschichte einen Vers lesen und nachher dann noch eine Reihe zusätzlicher Verse hinzu aus den Briefen. Heute Abend als Eingangsvers nur einen Vers aus Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 berichtet uns, wie wir sicher als Bibelkenner wissen, das Abschiedsgespräch, was der Apostel Paulus geführt hat, mit dem Ältesten der Versammlung Ephesus, die er nach Milet gerufen hat, als er auf der Rückreise von seiner Missionsreise nach Jerusalem ist. Und da sagt er ihnen im 28. Vers: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Und darum geht es mir, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen oder seines eigenen Sohnes. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir können uns natürlich nicht mit dem Gesamtbegriff Versammlung beschäftigen, denn dann müssten wir zurückgreifen in das Alte Testament und dazu haben wir heute Abend keine Zeit. Ich möchte mich deshalb beschränken auf die Aussagen, die das Neue Testament zu diesem Begriff macht. Ich will zuerst begründen einmal, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigen sollen oder verstärkt beschäftigen wieder müssen. Es gibt viele Geschwister, die sagen, darüber wissen wir alles. Ich kann diese Aussage dieser Brüder und Schwestern einfach nicht ernst nehmen. Ich bin ganz sicher, dass wir, wenn wir das alles wüssten, und zwar so wüssten, wie die Bibel das weiß, ganz anders der Versammlung Gottes gegenüber stünden oder, so sagen wir ja sicher besser, sofern wir Glieder am Leib Christi sind, uns in der Versammlung Gottes anders verhalten würden. Wenn wir also über Versammlung Gottes sprechen, dann ist es einfach deshalb nötig, weil ganz sicher ist, dass der Angriff des Teufels in diesen letzten Tagen der Gnadenzeit auf zwei Dinge, auf zwei Zielpunkte in ganz besonderer Weise gerichtet ist. Und das ist einmal auf die Zerstörung der Gemeinde Jesu durch alle möglichen Methoden, durch alle möglichen Mittel und auf der anderen Seite auf die Familie. Und liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen, das wäre Augen verschließen oder eine Vogelstrauß-Politik, wenn wir das negieren oder verneinen wollten. Deshalb ist es unerlässlich, sich mit den Grundgedanken Gottes über dieses Thema eingehend zu befassen. Und das dann nicht nur als Wissensvermehrung zu tun, dass das einfach nur das Wissen unseres Kopfes bereichert oder vermehrt, sondern dass das durch den Kopf, durch das man es ja zunächst mal aufnimmt, ins Herz fällt und von daher auch eine entsprechende Auswirkung hat. Seht, liebe Geschwister, es gibt ein Ergebnis dieses Lernprozesses über dieses Thema Versammlung Gottes. Und das führt dahin, wie Paulus es einmal ausgedrückt hat. Er spricht zwar vom Evangelium da, aber das Ziel des Evangeliums ist ja Bau der Gemeinde Jesu. Und da sagt er, ich will, um dieses Ziel zu erreichen, alles tun und bin selbst bereit, verwendet zu werden, damit dieses Ziel erreicht wird. Das heißt, er ist bereit, sich selbst als ein Opfer zu geben, selbst sich dabei aufzureiben, selbst sich hinzugeben, so wie sein Herr und unser Herr es getan hat, als er sich die Versammlung erwarb und wie Gott es tat, der alles aufgab, was er hatte, das Blut seines eigenen, das Leben seines eigenen Sohnes, um diese Versammlung sich zu erwerben. Der zweite Grund, warum wir uns mit diesem Thema verstärkt beschäftigen müssen, ist, weil der Teufel oder weil wir dem Teufel, wissen wir über Gottes Grundgedanken auf diesem Sektor nicht Bescheid, dem Teufel also leicht in die Hände spielen können. Und das ist immer eine gefährliche Sache und keiner von uns will das. Aber aus Unkenntnis oder auch bei mangelnder Kenntnis ist es sehr leicht möglich, dass wir es doch tun. Wenn das Neue Testament von Versammlung spricht oder von Gemeinde spricht, dann benutzt es immer einen Begriff, der uns allbekannt ist. Das ist der Begriff Ekklesia. Diesen Begriff haben die Pfingstler zum Teil für sich gepachtet und es gibt Gemeinden in Deutschland, die sich Ekklesia-Gemeinden nennen. Ich möchte nichts zu den Pfingstlern sagen an der Stelle. Aber das eine möchte ich sagen, dieser Begriff, den das Neue Testament selbst gebraucht, den Gott also durch seinen Geist diktiert hat und hier im Wort niedergelegt hat, ist der richtige, der gute, der eigentlich einzig richtige Begriff, den wir hier an der Stelle brauchen könnten. So tut es auch eine ernstzunehmende Übersetzung, die allerdings dann den Mangel der allversöhnerischen letzten Aussage hat, das Konkordante Testament. Da steht immer an der Stelle, wo Versammlung Gottes steht, die Ekklesia oder die herausgerufen. Hier zum Beispiel, in der Stelle, die wir gelesen haben, steht, als Aufseher gesetzt hat, die herausgerufene Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Gott, oder in Epheser 5, Christus hat die Herausgerufene geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Liebe Brüder und Schwestern, alleine diese Aussage, wenn wir sie uns überlegen, wirft einen außergewöhnlich stark uns ansprechenden und auch unserer Verantwortung natürlich ansprechendes Licht auf unser Heiligungsleben. Denn wenn ich von Gott herausgerufen worden bin, dann muss ich natürlich verschiedene Fragen stellen. Wer hat mich herausgerufen? Und die zweite Sache, woraus bin ich denn herausgerufen worden? Und die dritte Frage, wozu bin ich gerufen worden? Aber diese Tatsache allein, dass ich, wenn ich Glied der Gemeinde Jesu bin, ein Herausgerufener bin, der zu einer Schar von Herausgerufenen, die einen bestimmten Auftrag nun in den Augen Gottes hat, gehöre, der bringt mich doch dazu, der Zielsetzung Gottes oder der Zweckbestimmung Gottes zu entsprechen. Mindestens aber mir darüber Gedanken zu machen. Woraus rief Gott, als er die Herausgerufene bildete? Die Bibel sagt es uns. Er rief die Herausgerufene, seine Versammlung, aus dem Machtbereich der Finsternis und des Teufels oder aus der Welt zu sich. Und alleine das ist nun schon eine Aussage, die zu Herzen geht. Die zweite Frage, die ich eben stellte, wer rief heraus? Gott selbst hat es getan. Der zweite Timotheusbrief sagt uns im ersten Kapitel, Gott hat euch berufen mit heiligem Ruf. 1. Korinther 1, 3 ebenfalls, Gott ist es, der euch gerufen hat. Gott hat das keinem Engel überlassen, sondern Gott hat durch den Heiligen Geist, die dritte Person der Gottheit, selbst in der Aktion des Rufens gewirkt und hat alle die, die er auserwählt hatte, dazu gerufen. Und mit dem Ruf Gottes ist immer auch eine Berufung verbunden. Wir wissen, dass wir im Epheserbrief, Kapitel 1, eine Aussage haben über die Auserwählung. Da heißt es, wir seien auserwählt vor Grundlegung der Welt. Gott wählte also die, die er zu der Gemeinde hinzutun wollte, bevor diese Welt überhaupt geschaffen wurde, aus. Das ist souveränes Gnadenhandeln Gottes. Es ist nicht zu erklären. Wir können darüber nur staunen. Und dieses Staunen will Gott. Und er möchte uns durch dieses Staunen zum Danken und zum Anbeten bringen, dass wir dazu gehören können. Es gibt niemals die Ausrede, dass jemand sagen könnte, ich bin nicht auserwählt. Wen er auserwählt hat, das weiß nur Gott. Alle sind gerufen. Aber Gott wusste bereits im Voraus, wer sich für ihn entscheiden würde, auf seinen Ruf antworten würde mit Ja. Und den hat er auserwählt. Auserwählt also vor Grundlegung der Welt. Und jetzt die zweite Aussage. In der Zeit, Galater 4, 4, schuf er sich nun diese Gemeinde. Vor der Zeit erwählt, in der Zeit gebildet oder geschaffen. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die loskaufte, die unter Gesetz oder in der Knechtschaft des Gesetzes standen. Das ist die Schaffung der Gemeinde. Und von daher, liebe Brüder und Schwestern, ist es nun auch berechtigt, auf zwei Weisen von diesem geistlichen Gebilde zu sprechen. Wir haben vorhin die Aussage gelesen, Versammlung Gottes. Gott ist also der, der auswählte. Gott ist der, der schuf. Und es ist ebenso berechtigt, wie wir es in diesem Jahr zum Beispiel mit einer Neuauflage des Buches Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt tun werden, diese Versammlung Gottes als Gemeinde Jesu zu bezeichnen. Denn Gott hat sie seinem Sohn als Braut zugeführt und er selbst, der Sohn, hat sich für sie hingegeben und sie sich auch erworben. Beide Begriffe stehen also durchaus zurecht. Nun, nach diesen einleitenden Worten möchte ich eigentlich einmal uns eine Frage stellen. Und zwar die Frage, denkt doch bitte einmal zurück und antwortet vor euch selbst und vor dem Herrn auf die Frage, wie habe ich in der Vergangenheit also über dieses geistliche Gebilde, die Versammlung Gottes gedacht und gesprochen. Und wenn ich mich an der Stelle prüfe, Herr, was hast du gedacht, als ich darüber vielleicht verächtlich sprach oder abwertend sprach oder mir meine Gedanken machte und sie an die Stelle der Gedanken Gottes setzte? So ist es doch oft, dass wir sagen, ja, ja, in der Bibel steht das schon so, aber ich meine, und dann legen wir los. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich an meine Vergangenheit denke und auch noch an die Gegenwart denke, dann passiert es mir immer wieder, dass ich hinterher erschüttert bin über bestimmte Verhaltensweisen und auch Denkweisen, die mir unterlaufen, dass ich mich nicht in der rechten Weise vor diesem Heiligtum Gottes, es ist sein Lieblingsthema, sein kostbarster Besitz hier auf der Erde, dass ich mich darüber nicht recht geäußert habe und mir wird Angst und Bange. Denn wisst ihr, wer sich da falsch verhält, wer da falsch denkt und aus diesem falschen Denken heraus falsch handelt, der steht vor Gott und Gott ist heilig. Und das ist die größte Sünde, die Gottes Kinder in unseren Tagen vielfach begehen, dass sie genau wie die Umwelt, die Gott nicht den Vater nennt, nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr als den Heiligen und Konsequenten sieht und von daher oft zu ganz anderen Vorstellungen kommt. Es gibt noch eine Gefahr, der erliegen sehr viele, gerade in unseren Tagen, und du und ich vielleicht auch manches Mal, dass wir das, was wir als Ortsversammlung, Teil also der Versammlung Gottes kennen, als einen Spielplatz unserer eigenen Interessen ansehen. Ich finde es verheerend, dass so etwas möglich ist. Denn das, was hier ist, und auch das Forum, auf dem sich Versammlung Gottes bildet und auch sich verwirklicht, ist heilig. Und Gott sieht das. Und ich weiß nicht, wie er darauf antworten wird. Es gibt viele Dinge, die Gott an der Stelle mit Sicherheit, auf die Gott sicher, mit Sicherheit irgendwann reagieren wird. Nun müssen wir ja in die Kenntnis dieses Gebietes einmal etwas mehr eindringen. Und da ihr das alle wisst, wollen wir das mal ein bisschen mehr im Sinne eines Frage- und Antwortspiels machen. Wir wollen einmal zusammentragen, was Versammlung Gottes ist. Wenn Gott über dieses sein Lieblingsthema, das, was er sich erworben hat, spricht, denkt und aufgrund dieses Denkens uns begreiflich machen will, was er damit vorhat und wie er darüber denkt, dann tut er das natürlich in einer Sprache, die uns verständlich ist, mit denen er uns etwas sagen will und auch sagt. Und dazu benutzt er dann Bilder. Und so ist das Neue Testament voll von Bildern, mit denen Gott uns jeweils etwas Besonderes signalisieren will. Und jetzt bitte tragt zusammen, was wisst ihr über die Bilder, die das Neue Testament gebraucht, um die Gedanken Gottes über Versammlung Gottes darzustellen? Wir tragen sie mal zusammen. Wer was weiß, sagt es. Welche Bilder braucht Gott dafür im Neuen Testament?
Tempel.
Weiter. Bitte?
Die Herde.
Herde.
Braut.
Braut.
Der Bau Gottes.
Bau Gottes.
Der Leib.
Leib. Es fehlen nicht mehr sehr viel. Denkt mal an die Epheserstelle.
Behausung.
Behausung, sehr richtig. Oder noch eins, ganz ähnlich wie diese Stelle, die hier der Willi gerade genannt hat. Behausung oder Haus Gottes. Haus Gottes.
Wohnung des lebendigen Geistes. Des Geistes Gottes.
Ja, auch das. Das ist aber dann auf den Tempel bezogen, nicht? Der Tempel. Ja? Hat noch jemand irgendein Bild gegenwärtig? Ich glaube, dass wir die wesentlichen Bilder jetzt schon damit erfasst haben. Gehen wir doch mal der Reihe nach diese Bilder durch. Wenn man diese Bilder, das ist mir erst vor 1, 2, 3 Jahren deutlich geworden, wenn man diese Bilder in ihrem Sinngehalt voll erfasst, dann hat man genau erfasst, was Gott über seine Versammlung denkt. Und wie er sie haben will. Also das erste Bild, was wir da, oder ich gehe jetzt mal der Reihe nach von unten an aufbauend, fangen wir also mit dem letzten meinetwegen mal an, oder das vorletzte, ich weiß nicht mehr, was es war, Bau, hat einer gesagt. Ja? Wo steht die Stelle dazu? Wir haben eine in den Versammlungen immer einen, manchmal auch heute glaube ich nicht mehr so ganz berechtigten Stolz gehabt, das wäre unsere Bibelkenntnis. Jetzt werden wir sehen, ob die Bibelkenntnis stimmt. Wir schauen also in die vorgeschlagene Stelle von Epheser 2 hinein. Wo steht das da?
Epheser 2,20.
Ja, ich würde sagen 21, ja, in welchem der ganze Bau, da haben wir den Begriff, wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wir haben also zwei Begriffe hier sogar. Hier ist der Begriff Tempel und auch der Begriff Bau gemeint. Wer weiß noch eine Stelle, wo Bau gebraucht ist und darüber auch nähere Aussagen gemacht worden sind? Na, liebe Brüder, das wisst ihr doch.
1. Korinther 3, 10.
Sehr schön, jawohl, wir lesen das. 1. Korinther 3, da ist es im Vers 9, damit wir den Satz ganz hinkriegen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, Semikolon, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Sehr schön. Das sind wohl die beiden Kardinalstellen, die uns hier drin helfen, zu verstehen, was der Bau ist. Also Gott hat etwas gebaut. Und was dieser Bau dann hinterher ist, das ist er für Gott. Nun, in einem Bau, das weiß jeder, der baut, braucht man Material. Und dieses Material, was da verwendet wird, das sind Steine. Sehr schön. Wie werden diese Steine in der Bibel genannt und wo steht etwas darüber?
Lebendige Steine.
Und wo steht das?
Petrus.
Im Petrusbrief. Und jetzt lesen wir die Stelle auch aus dem Petrusbrief. Das zweite Kapitel ist es. Vers 5. Auch ihr selbst werdet als lebendige Steine aufgebaut. Da kommt schon gleich der dritte Begriff, das Haus. Aber den wollen wir erstmal noch zurückstellen. Wir bleiben mal erst beim Bau. Denn hier der Begriff Bau signalisiert uns, dass hier etwas geschieht. An einem Bau ist Arbeit. Und da werden nun diese Steine verarbeitet. Deshalb, wo der Begriff Bau gebraucht ist, da ist immer die Arbeit angesprochen in der Bibel. So, jetzt will ich euch noch eine Frage vorlegen. Warum heißen die Steine denn lebendig? Das ist doch eigentlich etwas Eigenartiges, dass man einen lebendigen Stein hat. Stellt euch mal vor, was ist lebendig? Lebendig bedeutet, dass der lebt. Dass solch ein Stein in irgendeiner Form, ja nur wenn man lebt, dann bewegt man sich auch. Das wäre aber eine eigenartige Sache, wenn Gott hier so ein Gebäude hinstellte, einen Bau hinstellte und die Steine fingen an sich zu bewegen und der Bau würde wackeln. Das wäre ja die Folge davon, ne, Odi? Jetzt ist die große Frage, warum heißen die lebendige Steine?
Weil wir zusammengefügt sind zu einem Leib, dann hätten wir zum Schluss einen toten Leib.
Ja, von daher könnte ich es durchaus akzeptieren, aber ich möchte auf etwas ganz anderes noch raus. Warum heißen die Steine lebendige Steine? Nun, lebendig kommt aus dem Leben heraus. Warum haben diese Steine Leben?
Weil ja Jesus der Grundstein ist und
Leben geschaffen hat.
Jawohl. Und jetzt noch, geh noch einen Schritt weiter. Selbst das Leben ist. Gott ist ein lebendiger Gott. Deshalb sind auch die Steine, die er gebraucht, von seiner Wesensart. Sonst könnten sie nichts Heiliges ergeben in der Zusammenfügung des Baus. Hier kommt die Heilige Geiststelle mit hinein, die du gebraucht hast eben, nicht? Wir haben also die lebendigen Steine in der Bezeichnung so, weil diese Steine Gottes Material sind, was er sich selbst schafft und mit dem er umgeht. Einen toten Stein kann er eben nicht gebrauchen, sondern dieser Stein muss erst einmal ein lebendiger Stein sein. Früher, sagt der Epheserbrief, gerade an der Eingangsstelle, die wir da vorhin gelesen haben, am Anfang des zweiten Kapitels, wart ihr tot. Und eben weil ihr tot wart, wart ihr nicht brauchbar für den Bau Gottes. Erst musstet ihr mit dem Leben Gottes in Verbindung kommen und dieses Leben bekommen, selbst in euch haben, erst dann wurdet ihr als Baumaterial tauglich. Merkt ihr, was daraus schon entspringt? Hier ist die Notwendigkeit der Wiedergeburt durch dieses Bild bereits ganz drastisch belegt. Wir haben also die Tauglichkeit des Baumaterials in seiner Voraussetzung durch dieses Bild bereits vor uns gestellt bekommen. Würde dieses Bild des Baus, der aus lebendigen Steinen, Ergänzung aus 1. Petrus 2, nicht zu uns sprechen, wüssten wir gar nicht, was für Material Gott dazu brauchte, solch einen Bau zu errichten. Und wir können weiter ableiten. Das, was er daraus macht, ist ja seine Versammlung, seine Gemeinde oder die Gemeinde Jesu. Wenn sie heilig ist und lebendig ist, weil sie aus lebendigen Steinen gebaut worden ist und gebaut wird, dann ist es der Bau, in dem Gott dann wohnen will. Und das führt uns direkt zu dem nächsten Begriff. Und dieser nächste Begriff, den haben wir vorhin auch schon einmal gelesen, das war der Begriff Behausung. Aber ehe wir die Bibelstelle, oder wir lesen erst die Bibelstelle. Epheser Kapitel 2 war das, ja? Vers 21 haben wir Bau gelesen. Im Vers 22 heißt es, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. So, jetzt denken wir in unseren ganz normalen Sprachgebrauch wieder hinein und sagen, was ist denn eine Behausung? Was ist eine Behausung? Bitte, tragen wir doch mal zusammen.
Wohnung.
Eine Wohnung. Was tut man in der Wohnung? Wohnen. Gut, man kann aber auch, Gott kann auch im Tempel wohnen. Wenn also hier dieser Begriff Behausung gebraucht worden ist, dann müsste hier noch etwas mehr von Gott mit angedeutet oder ausgesagt werden. Wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, dann sagst du, jetzt bin ich
zu Hause.
Was will er damit sagen?
Ständiger Wohnsitz.
Ständiger Wohnsitz? Das ist eine Ordnungsfrage. Aber noch mehr.
Geborgen.
Geborgen bin ich an der Stelle. Und?
Heimat.
Bitte?
Heimat.
Heimat, ja, ganz genau. Und was bedeutet Heimat?
Zu Hause.
Ja, und was bedeutet zu Hause? Ist ja umgekehrt nochmal gefragt. Was tut man denn in der Heimat? Das ist das Entscheidende. Hier fühle ich mich wohl. Wir würden sagen, jetzt kann ich mich mal richtig gehen lassen wieder. Nicht? Hier bin ich zu Hause. Hier fühle ich mich wohl. Und das, liebe Brüder und Schwestern, ist exakt das, was hier uns dieses Wort Behausung oder Zuhause sein sagen will. Wenn Gott, wie hieß es in unserem Text, zu einer Behausung Gottes im Geiste, ist ja der Heilige Geist mit gemeint, in diesem Heiligen Geist, die er aus der Welt herausgerufen hat, zusammenfügt, dann ist ein Bau entstanden, ich benutze den vorigen Begriff, in dem dieser heilige Gott zu Hause sein will. Und ich fürchte, das haben wir oft vergessen. In seinem Bau will Gott sich also wohlfühlen. In seinem Bau, ich sage das mal mit ganzer Ehrfurcht und bitte versteht mich auch so, da will er sich einmal ausruhen können. Da will er etwas genießen. Die Umgebung genießen. Das genießen, was die Herzen der lebendigen Steine ihm entgegenbringen. Er will halt zu Hause sein. Und ich will nicht sehr viel weiter darauf eingehen. Aber du fragst dich sicher und ich frage mich auch, wenn ich solch ein lebendiger Stein bin, der zum Bau zusammengefügt bin, ist, wie sieht es dann aus, kann sich Gott, weil ich dabei bin, hier zu Hause fühlen? Kann er sich hier wohlfühlen? Ist der heilige Gott, der gerechte Gott, der liebende Gott, aber er bleibt der heilige Gott. Und er kann sich nur wohlfühlen, wenn seine Umgebung so ist wie er, heilig. Das ist die Frage, die vor uns steht. Nun, in dem Zusammenhang kam das dritte Bild, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wir haben das als überlappendes Bild jetzt hier schon mit hineingenommen. Aber der Tempelbegriff, der sagt uns noch mehr. Was sagt uns der Tempelbegriff? Wofür musste der Tempel sein? Ja, ist eine Wohnung Gottes. Das haben wir mit der Behausung jetzt hier gehabt. Ja? Zum Opfern musste der Tempel sein. Konnte nicht irgendwo geopfert werden. Musste im Tempel geopfert werden. Noch was? Ein Ort der Anbetung. Ich glaube, das ist hier die wichtigste Aussage an der Stelle. Der Ort der Anbetung, das war das, was Gott Israel gesagt hatte. An der Stelle, da will ich angebetet werden. An der Stelle will ich durch das Opfer angebetet werden. Je nachdem, was für ein Opfer war. Brandopfer zum Beispiel. Und nun ist die Frage, ob solche Anbetung von uns ihm gebracht wird. Ob die, die zu diesem Bau gehören, die diese Behausung Gottes im Geiste bilden, ob die auch tatsächlich anbetende und opfernde Leute sind, die den Tempel Gottes bilden. Ich weiß nicht, mir geht das jedes Mal, ich habe schon mehrfach über diese Sache gesprochen, aber mir geht das jedes Mal ganz neu auf. Herr, was musst du doch für eine Geduld und Barmherzigkeit mit uns haben, wenn du uns so viel Bilder sagst und mit diesen Bildern unser Herz treffen willst und auch triffst. Was musst du für eine Barmherzigkeit und Geduld mit uns haben, wo wir doch an den Stellen so viel abweichen? Denn das ist ja nicht so, wenn wir meinetwegen hier in solch einen Versammlungsraum reinkommen, dass das unbedingt Versammlung sein muss. Versammlung Gottes kann hier sein. Kann hier stattfinden. Kann sich hier ereignen im Sinne der Anbetung, wie wir es vorhin hier gesagt haben. Aber doch eigentlich nur dann, wenn die Voraussetzungen, wie Gott sie angegeben hat, auch erfüllt sind. Das Respektieren, totale Respektieren der Heiligkeit Gottes und diese Auslieferung an diesen, die Anbetung suchenden Gott. In der Erfüllung der Voraussetzungen, wie er sie uns gesagt hat. Wir haben einen anderen Begriff vorhin in dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 5 genannt. Oder Gott nennt ihn uns da. Wir sprachen von den lebendigen Steinen und die werden zusammengefügt zu einem Haus. Nun, Haus, vielleicht kommt ihr nicht so ohne weiteres darauf. Wir haben bereits Tempel, Behausung und solche Begriffe behandelt. Jetzt kommt noch ein Begriff, Bau war noch der dritte Begriff, den wir behandelt haben. Es kommt noch ein Begriff, Haus. Hier ist das ja nicht so, aber wenn man meinetwegen in den Großstädten in ein Haus hineingeht, in dem viele wohnen, dann trifft man, wenn man die Haustür durchschritten hat, im Flur unten auf einer Tafel. Und da hängt was. Was hängt da? Ein Verzeichnis der Hausbewohner, aber noch viel eher, die hängt ja schon vor der Haustür, an der Schelle hängt die schon. Da hängt eine Hausordnung. Und das ist auch das Entscheidende. Wo der Begriff Haus Gottes genannt ist in der Bibel, da signalisiert uns Gott durch diesen Begriff eigentlich immer, dass er der Hausherr ist. Und der Hausherr ist der, der die Regeln des Verhaltens für dieses Haus bestimmt. Das ist doch klar, das würde keinem von uns einfallen, wenn wir in ein solches Haus einzögen, zu sagen, ich mache mir meine Regeln selber. Da sagen die, dann kannst du das machen, aber außerhalb dieses Hauses. Wenn du aber in diesem Haus drin bist, dann gelten die Regeln des Hausherrn Gottes für dich. Und nach diesen Regeln sollst du dich verhalten. Also, nur das soll hiermit gesagt werden. Wenn der Begriff Haus genannt ist, dann steht vor uns ein Ordnungsbegriff. Nun kommt das nächste. Dem Ordnungsbegriff gegenüber steht ein anderer Begriff, den wir vorhin auch genannt haben. Und das ist ein Funktionsbegriff. Und das ist was für ein Begriff? Wen haben wir vorhin genannt? Der Leib oder der Organismus. Leib und Organismus sind Funktionsbegriffe. Haus ist ein Ordnungsbegriff. Nun, wie das funktioniert, wollen wir ja morgen Abend detaillierter uns ansehen. Es gibt in einem Organismus oder in einem Leib bestimmte Regeln, nach denen dieser Organismus funktioniert, das heißt, in dem, was der Schöpfer in ihn hineingelegt hat, abläuft. Die Ablaufsbestimmungen sind festgelegt. Von der Zelle, dem kleinsten Teil, bis zu den ganzen Gliedmaßen hin. Und von daher würde auch niemals zum Beispiel, meinetwegen, ein Teil eines Organismus, ein Körperteil, sagen können, ab heute führe ich mein eigenes Leben. Wenn er diese Aussage machen würde, was würde er dadurch anzeigen? Was würde er dadurch anzeigen? Dass er nicht zu dem Leib gehört. Oder dass er sich außerhalb des Leibes stellt. Man könnte manchmal sogar sagen, dass er abgestorben ist, sonst würde er ja noch zum Leib gehören. Ich bitte euch ganz herzlich, das nicht auf irgendeinen konkreten Einzelfall bei euch jetzt zu übertragen. Wir sprechen über Grundsatzthemen hier an dieser Stelle und das ist das Wichtige dabei. Liebe Brüder und Schwestern, ich halte diese Aussage für außergewöhnlich wichtig. Wisst ihr warum? Weil sie uns ganz drastisch deutlich macht, dass die Gemeinde Jesu als Leib oder Organismus bezeichnet und hier angesprochen, immer vom Begriff her in sich trägt, dass es kein Eigenleben außerhalb der Gemeinde geben kann. Dass ich sie auch nie mit einem Verein meinetwegen verwechseln kann. Bei einem Verein kann ich sagen, ich trete jetzt ein, ich bezahle den Beitrag und dann bin ich Mitglied des Vereins. Das kann ich nie bei einem Organismus sagen. Ich kann nicht sagen, jetzt möchte ich noch zusätzlich an deinem Leib ein Glied werden. Da würden ja alle sagen, der hat einen Knall. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den Austritt. Ich kann nicht sagen, heute kündige ich und jetzt gehe ich weg. Das kann ich bei einem Verein tun. Oder sonstige menschliche Vereinigung, aber nicht bei einem Organismus oder Leib. Und deswegen beschreibt uns dieser Funktionsbegriff so deutlich etwas, was heute in der Gemeinde Jesu so oft übertreten wird. Schon dieses Bild zeigt uns, was Gott damit meint. Jetzt haben wir noch einen Begriff vorhin genannt, und das ist der Begriff der Braut. Nun will ich einmal fragen, wenn Gott den Begriff Braut auf die Gemeinde Jesu oder die Versammlung Gottes bezieht, dann ist das ja immer, geschieht das ja immer im Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus. Und wenn er diesen Begriff braucht, was will er denn damit dann anzeigen oder ansagen? Hier die junge Generation, die soll mal ein bisschen antworten. Denkt mal mit.
Er ist verlobt.
Ja, verlobt. Und mit wem verlobt man sich denn?
Bräutigam.
Mit dem Bräutigam. Warum verlobt man sich mit dem Bräutigam?
Weil
man den liebt. Das ist das Entscheidende. Wenn also von dem Begriff Braut hier in der Bibel die Rede ist, dann soll uns immer das Bild der Liebe vor Augen geführt werden. Das ist das Entscheidende. Oder auch Weib des Lammes, wie in der Offenbarung zum Beispiel. Immer das Bild der Liebe wird uns da deutlich gemacht und an uns herangeführt. Nun ist aber noch etwas ganz wichtig dabei. Es heißt oft in Predigten, in der Aussage von Predigten, dass wir den Christus mehr lieben müssten. Das ist eigentlich keine richtige Sache. Denn ich kann nicht aus meiner Liebe heraus den Christus lieben. Und das ist auch übrigens eine hochinteressante Anwendungsmöglichkeit auf das Gebiet unserer menschlichen Ehe. Es ist eine einfache Unmöglichkeit für die Gemeinde Jesu, ihren Bräutigam, den Herrn Jesus, zu lieben, aus ihrer Kraft heraus. Der Johannes beschreibt uns das in seinem ersten Brief und sagt ganz deutlich, wir lieben ihn, und jetzt kommt die Begründung, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe der Braut, und immer wenn das Bild der Braut gebraucht ist, dann wird dieser Begriff der Liebe und der damit verbundenen Keuschheit und Reinheit und so weiter, hier uns signalisiert. Und damit wird uns deutlich gemacht, dass eine Liebe vorliegt, die mich von ihm kommend getroffen hat und die ich nur mit Gegenliebe beantworten kann, weil er sie durch seine bedingungslose und vorgabelose Liebe geweckt hat in mir. Das ist das Wichtige. Es ist eine unvorstellbar wichtige Erkenntnis, dass man diese Sache, ihr lieben Brüder, auch auf uns und unser Eheleben übertragen kann. Es gibt eigentlich, liebe Schwestern, ich sage jetzt nichts Despektierliches über euch, keine Liebe der Frau, die primär ist oder originär ist, sondern sie wird geweckt, sie ist Antwort auf die voraufgehende Liebe des Mannes. Und wenn Leute sich beklagen, in der Ehe habe die Liebe abgenommen und das wäre so eine betrübliche Sache, dann kann man nur sagen, lieber Mann, du hast deine Frau nicht recht geliebt, sonst würde sie da dich wieder lieben. Jetzt haben wir vorhin noch ein Bild, und das ist das letzte Bild, was ich brauchen möchte, nicht genannt. Aber ich will euch sagen, wo es steht, und dann fällt euch das sofort ein. Fuscht aber nicht, indem ihr erst in der Bibel nachguckt. Das steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, 15 und 16. Und da ist ein Bild gebraucht, was die Gemeinde Jesu oder die Versammlung des lebendigen Gottes ist oder tun soll. Was steht da? Sie ist?
Der Fräulein, die Grundfeste
Wahrheit. Willi, was ist das? Glückt aber dich noch haben. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was ist denn die Aussage oder der Sinn eines Pfeilers oder einer Säule? Was soll die? Die soll tragen, das sagen die Bauleute. Was soll die noch? Jetzt kommen die Ästheten mal dran. Die soll noch mehr tun.
Schönheit geben.
Bitte was?
Schönheit geben.
Schönheit geben.
Aussehen.
Ja, die soll aber noch viel mehr tun. Wir wollen mal so sagen, ihr hättet jetzt hier draußen eine wunderschöne Plastik, wundervoll geformt, und jetzt wolltet ihr, dass jeder die sieht. Dann könnt ihr die nicht auf den Boden stellen, dann müsst ihr die auf die Säule stellen. Ja, das auch. Grundfeste ist das. Aber die muss noch mehr tun. Die muss, das habt ihr schon gesagt vorhin.
Die muss verankert sein.
Die muss verankert sein. Die muss etwas herausheben. Sie muss was zeigen. Deswegen stellt man's hoch. Wir sagen doch schon mal nicht, man muss die Wahrheit, das ist unser Volksmund doch schon, wir muss die Wahrheit auf die oder den Leuchter stellen, ja? Hochstellen. Man stellt, der Herr Jesus bringt das Bild auch, man soll den Leuchter nicht oder unter den, unter das Bett stellen, sondern hochstellen, damit es leuchten kann. Genauso ist das mit dem Pfeiler auch. Jetzt frage ich noch was für Bibelkenner, wo stammt dieses Bild her? Das ist, was in 1. Timotheus 3,15 genannt ist. Da steht ja die Versammlung Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Merken wir auch schon, was sie zeigen soll und was sie gründen soll. Das ist die Wahrheit. Sie ist ja nicht in sich selbst Wahrheit, aber sie ist die Wahrheitsträgerin. Sie ist die Aussagekraft, die die Wahrheit hinausstrahlen soll, nämlich das, was Gott ist. Wo steht das im Alten Testament? Welches Bild braucht der Apostel Paulus, als er das jetzt hier an den Timotheus schreibt? Überleg mal scharf. Paulus braucht sehr viele alttestamentliche Bilder. Wo ist denn von Säulen im Alten Testament die Rede? Von Pfeilern? Bei der Stiftshütte. Gut, meine ich nicht. Beim Tempelbau, jetzt sind wir schon ziemlich nah dran. Wo wird der große Tempel eingeweiht? Der erste große herrliche Tempel, wo wird der eingeweiht? Von wem? Von Salomo. Und der Salomo, der hat mal Besuch gekriegt von einer hochgestellten Frau. Das war die Königin von Scheba. Und da heißt es in dieser Geschichte, lest sie euch bitte zu Hause mal durch. Sie wird zweimal berichtet, in den Chroniker und in den Königen. Da könnt ihr es lesen. Wenn Salomo aus seinem Haus, dem Königshaus, hinaufging zum Hause Gottes, dann ging er die Stufen hinauf und kam oben auf einen Vorplatz. Und auf dem Vorplatz standen zwei Säulen. Jetzt kommt der Begriff der Säule. Und diese beiden Säulen hießen, alte Namen, Boas und Jachin. Und jetzt kommt die Übersetzung. Und das meint der Paulus. Und darauf greift er zurück, wenn er das hier sagt. Die eine Säule, die hieß übersetzt, in unserer Sprache übersetzt, er gründet fest. Und die andere, in ihm ist Kraft. Wenn Salomo auf diese beiden Säulen ganz oben im Kapitell diese Aufschrift vornahm, dann strahlte er zur Ehre Gottes heraus, was er tut und was er ist. Und das Neue Testament bezeichnet das als die Wahrheit, wer Gott ist und was er tut. Und exakt das hat die Versammlung Gottes auszustrahlen. Das ist die Erklärung von 1. Timotheus 3,15. Und das ist unsere Aufgabe. Wenn also uns dieses Bild begegnet, 1. Timotheus 3,15, Grundfeste und Pfeiler der Wahrheit, dann haben wir uns, liebe Brüder und Schwestern, daran zu erinnern, was Gott von uns ausgestrahlt haben will, gezeigt haben will, nämlich wer Gott ist und was er will und was die Wahrheit ist. Und da sind wir natürlich dann, oder wir sind leider dann, will ich lieber sagen, beschämt. Denn das Gegenteil von Wahrheit ist Unwahrheit. Und wie oft leben und reden wir unwahrhaftig. Habt ihr noch ein bisschen Zeit, oder soll ich hier einfach aufhören? Was? Nicht. Gut, machen wir noch ein bisschen weiter. Die Bibel spricht von der Gemeinde Jesu oder von der Versammlung des lebendigen Gottes. Sie unterscheidet dabei die Gesamtgemeinde und sie unterscheidet die Ortsgemeinde. Die Briefe des Neuen Testamentes sind alle an Ortsgemeinden gerichtet. Und dabei ist sich der Briefschreiber, ob das der Paulus ist, ob das der Johannes ist, ob das der Petrus ist oder wer auch immer schreibt, bewusst, dass diese Ortsgemeinde ein Teil des Ganzen ist. Wenn der Herr Jesus im Evangelium zum Beispiel dem Petrus sagt, auf diesen Felsen des Bekenntnisses des Christus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Wenn wir in der Apostelgeschichte an den verschiedensten Stellen lesen, dass Gott diese Versammlung baut, dann ist immer von der Gesamtgemeinde die Rede. Und diese Gesamtgemeinde, woraus besteht sie nun? Entschuldige, eben nicht. Jetzt müssen wir nämlich genau aufpassen, was wir sagen, was die Bibel sagt. Ja? Wer hat noch einen Antwortversuch? Aus Herausgerufenen. Also das sagt aus einzelnen Menschen. Ja? Aus einzelnen Menschen. Und die müssen eine Voraussetzung erfüllen. Soll ich jetzt mal was Schiefes sagen? Die müssen alle getauft sein. Ist das richtig? Ja, da haben wir aber ein Gemeindeverständnis, so wie es zum Beispiel in einigen freikirchlichen Gemeinden der Fall ist. Die müssen alle getauft sein, deswegen gehören sie zur Gemeinde. Durch die Taufe werden sie in die Gemeinde eingegliedert. Die Bibel spricht an keiner Stelle davon. Aber sie spricht sehr wohl davon, dass Gott oder der Herr, heißt Apostelgeschichte 2,47, täglich hinzutat. Da geschieht der Bau der Gesamtgemeinde. Und er geschieht aus einzelnen Menschen, die eine Voraussetzung erfüllen, und das ist die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt aus dem Geist auf der Grundlage des Wortes Gottes. Der Geist hat eine Aufgabe, das ist die Überführung der Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und an den Gläubigen dann andere Aufgaben. Und die vollzieht er, und dadurch kommen dann Menschen, die überführt sind, auf der Grundlage des Wortes Gottes, was zeigt, wer Gott ist und was er will, zum Glauben und werden dadurch in diese Gesamtgemeinde eingefügt. Ich halte das für eine ganz unheimlich wichtige Aussage, und wir sollten uns das wirklich alle einmal merken. Was die Bibel uns sagt, ist kein Gegenstand weiterer Diskussion. Nun müssen wir uns überlegen, woraus besteht sie? Also aus Wiedergeborenen. Von wann bis wann? Gesamtgemeinde, ein Teil von unseren, wahrscheinlich der größte Teil unserer wiedergeborenen Brüder und Schwestern, ist ja bereits im Himmel wieder, ist ja zum Herrn gegangen, abberufen worden. Wir sagen schon mal dazu, das ist schon die triumphierende Gemeinde. Ich würde auch sagen eher, die auf den Triumph Christi wartende, im Himmel befindliche Gemeinde. Aber jedenfalls, die sind schon drum. Wir sind auf der Erde. Wir sehen also, es erstreckt sich Gemeinde Jesu im Sinne der Gesamtgemeinde über einen langen Zeitraum. Und zwar über den Zeitraum von Pfingsten. Warum sagst du Pfingsten? Warum sagst du nicht Kreuz von Golgatha? Jetzt haben wir eine schwierige Sache wieder, ne? Aber das ist eine wichtige Frage. Richtig. Die Gemeinde Jesu und ihre Existenz hier auf der Erde ist gebunden an die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Natürlich gründet das auf dem Kreuz von Golgatha, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber der Geist kommt ja als Ersatz für den Herrn Jesus oder als Stellvertreter für den Herrn Jesus, so wie er selbst angekündigt hat. Also Pfingsten, der Beginn bis zur Entrückung, nicht? Bis zu dieser Herausauferstehung, von der die Rede ist in 1. Thessalonicher 4. Gut, alle Wiedergeborenen innerhalb dieser Zeit gehören zu der Gesamtgemeinde Jesu. Sie sind durch den Heiligen Geist zu einer Einheit zusammengefügt, die kein Mensch machen kann, die aber Gott sehr wohl gemacht hat. Wo steht das? Das ist peinlich, das habe ich früher gescheut ohne Gleichen, wenn ich da saß und ich wurde gefragt, aber heute nutze ich das mal aus. Ja, zum Beispiel, aber wir haben eine viel, viel schönere und deutlichere Stelle. Ja, aber darauf will ich ja nicht hinaus. Ich möchte von der Einheit der Gemeinde etwas hören. Ich sprach ja von der Einheit zunächst mal, ne? Zuletzt. Ja, ihr kennt die Stelle doch alle, 1. Korinther 12. Ja, das ist Epheser 4, ist das. Aber 1. Korinther 12, durch einen Geist zu einem Leib getauft. Und dann merken wir, dass das ein von Gott bereits vorgenommener Akt ist, in dem die Einheit der Gemeinde Jesu besiegelt wurde. Wir sagen, von Gottes Sicht her ist sie eins, so sehr wir bedauern, dass sie zerrissen ist. Sie ist eins und sie hat nur die Aufgabe, diese Einheit durch das Band des Friedens zu bewahren oder im Band des Friedens zu bewahren. Nun, wenn wir diese Einheit uns einmal ansehen, dann sind natürlich, so wie Gott das sieht, dann sind natürlich alle, 1. Korinther 12, 13 ist es, dann sind natürlich alle ökumenischen Bewegungen an der Stelle bereits schon ausgeschaltet, nicht? Das merken wir an der Stelle ganz deutlich. Wir merken, wie wichtig es ist, die Grundsätze zu verstehen, damit wir die Folgerungen dann, die sind dann Abfallprodukte. Wisst ihr, was noch da ausgeschaltet ist? Alles das, was die extremen Charismatiker erbitten, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Man braucht nämlich im gleichen Vers nur weiterzulesen, da steht nämlich drin, durch einen Geist zu einem Leib getauft, und jetzt kommt die nächste Aussage, und mit einem Geist getränkt. Das ist die Aussage. Im Moment der Wiedergeburt, wo ich Glied am Leibe Jesu wurde, bekam ich auch als Siegel der Gotteskindschaft die Tränkung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er nahm Wohnung in mir. Da kann ich nicht auf eine zweite Segnung, wie es heißt, oder zweite Erfahrung oder sonst irgendetwas, was Sie als Geistestaufe ansehen, warten. Die Grundsätze verstehen heißt das Ganze in der Klarheit Gottes von der Schrift her sehen. Nun, wir wissen, und das leuchtet jedem schnell ein, dass die Gesamtgemeinde in dem Sinne niemals auf der Erde von Menschen gesehen werden kann. Gott sieht sie als eins, aber von den Menschen nicht. Ich rechtfertige damit keineswegs die Zerrissenheit. Das könnt ihr mir abnehmen. Aber wir müssen jetzt eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Und die Schlussfolgerung heißt, dass die Gesamtgemeinde, wie wir sie eben beschrieben haben, aller Wiedergeborenen von Pfingsten bis zur Herausauferstehung, irdisch von Menschen nie gesehen werden kann, von Gott gesehen wird, aber sichtbar wird in ihrer Darstellung in der Ortsgemeinde. Das ist ja doch die automatische Folge davon. Es ist eine interessante Sache, dass unsere Urväter, sagen wir mal so vor 100 Jahren, auch im Mittelalter übrigens schon, die Brüder damals, die wir heute nur nicht mehr so gut kennen, diese Ortsgemeinden als das örtliche Zeugnis bezeichneten. Eine interessante Bezeichnung. Und nun, ihr werdet darüber ja vielleicht Auskunft bekommen haben, oder ihr bekommt es noch. Am vorigen Samstag habe ich versucht, in Neunkirchen darüber etwas zu sagen. Ich möchte das jetzt nicht breit machen, weil unsere Zeit ja auch eigentlich vorbei ist. Wir sind also als Ortsgemeinde oder auch Teil einer Ortsgemeinde in den sogenannten Versammlungen, die nicht Denomination sind, der Darstellungsversuch des Ganzen, der Gesamtgemeinde, der Darstellungsversuch. Ich bitte das sehr wohl zu beachten. Und die Regeln, nach denen sich das nun vollzieht oder auch vollziehen kann, das sind die gleichen, die für die Gesamtgemeinde gelten und wie sie uns das Neue Testament an den verschiedensten Stellen angeht. Nun sieht man heute, dass das an den meisten Stellen nicht klappt. Was sollen wir dann tun? Sollen wir da hingehen und sagen, hat gar keinen Zweck? Wir resignieren? Wir werfen die Flinte ins Korn? Nein, es bleibt Aufgabe. Aber in dem Begriff der Aufgabe bereits steckt drin, dass es innere Verpflichtung vor dem ist, der mich gerufen hat, darin zu sein, und einen steten Einsatz auf der Grundlage der Ordnungen, die er gegeben hat, und der Grundvorstellungen, die er gegeben hat, für mich bestehen bleibt. Ich will ganz schnell noch zu dem Zweck der Zielsetzung Gottes für die Versammlung Gottes kommen. Ich bitte auch da um Mitarbeit. Warum, wozu ist die Versammlung Gottes hier? Bitte.
Zeugnis.
Weiter.
Evangelisation, missionarische Auftrag.
Ist dasselbe. Zeugnis. Ja? Gut. Weiter. Ist bei
Ehre
euch.
Ehre des Herrn.
Ehre des Herrn. Ja? Selbe Sache. Preis seiner Herrlichkeit, Epheser 1. Ja? Was haben wir noch?
Danach zu leben, dass ein jeder erkennt, dass ihr meine Kinder seid.
Das ist auch dasselbe wie Zeugnis an der Stelle. Ja? Nur auf diese Weise geht es her. Kriegen wir zwei Sachen nur zustande. Bitte? Das ist eine Haltung, das ist aber keine Aufgabe, die sich hier in irgendeiner Form direkt konkret darstellt. Ja? Zeugnis sein und zur Ehre des Herrn sein.
Dank sagen.
Ich habe nicht verstanden.
Zum Dank sagen.
Ja, das, nehmen wir das einfach. Ja, nehmen wir das mal mit Ehre des Herrn. Was hast du noch gesagt?
Gegenseitiges Ermutigen und Muntern.
Schön. Das sind nach meiner Kenntnis sind das die drei Gründe, die man aufzählen kann. Man könnte noch einen Untertitel einbauen, den will ich gleich mit da reinnehmen. Ich will es aber mal ordnen. So wie ihr sie aufgezählt habt, die Daseinsziele oder Zwecke der Versammlung Gottes auf der Erde, so machen das unter 1000 Geschwistern 999. Nur macht die Bibel das umgekehrt. Das ist das Entscheidende. Und das habe ich sehr spät erst lernen müssen, aber auch wirklich gelernt. Der Herr Jesus ist ja zweifellos, wenn wir das mal so in aller Ehrfurcht sagen, der, der die Gedanken Gottes am besten kennt. Der Experte also, der uns Auskunft geben kann über die Zielsetzungen Gottes. Und er hat in Johannes 4 ein sehr deutliches Wort dazu gesagt. Da hat er nämlich über die Anbetung gesprochen, über das Danksagen, das zur Ehre Gottes sein und wie ihr darauf geantwortet habt. Und da sagt er, das war Gottes Idee. Das war Gottes Zielsetzung. Der Vater sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und deshalb ist es genau mit der Gemeinde so, wie Gott es mit der Schaffung des Menschen, ersten Menschen damals meinte. Denn auf die Frage, warum hat Gott den Menschen denn überhaupt geschaffen, gibt es verschiedenste Antworten. Aber eine Primärantwort gibt es. Wir haben auf der Tagung mit den jungen Brüdern in Rehe da heftig drüber diskutiert. Eine Primärantwort gibt es und dann gibt es noch viele zusätzliche Antworten. Warum schuf Gott den Menschen?
Gemeinschaft zu haben.
Gut. Und diese Sache macht er genauso mit seiner Gemeinde. Gott will, weil er Liebe ist, ein Gegenüber haben, was er lieben kann. Denn Liebe ist keine Liebe, wenn sie sich nicht betätigen kann am Du. Ich kann 100-mal sagen, ich liebe dich, wenn ich überhaupt nichts tue, dann sagt ihr, hast gut reden. Genauso ist es hier auch. Und das ist Gottes Absicht damit. Und liebe Brüder und Schwestern, deswegen gilt ihm auch als erstes der Versammlung, als erste Aufgabe der Versammlung, immer die Anbetung, der Dank, das Lob und der Preis. Und als zweites, und hier könnten wir den gleichen Zweck wieder nennen, der auch in der Erschaffung des Menschen war, Gott will mit seiner Gemeinde, und das geht schon in die Zeugniswirkung hinein jetzt, eine Alternative setzen in diese Welt. Er will sagen, da wo mein Geist herrscht, wo meine Ordnungen anerkannt werden, wo mein Wille zum Heil, mein Heilswille akzeptiert wird, angenommen wird von Menschen, da könnt ihr mal sehen, dass es ganz anders ist als in der Umwelt. Das ist ja Alternative. Ich will dadurch, dass ich etwas gänzlich anders, als es in der Umwelt zu finden ist, setze, so tat Gottes mit seiner Versammlung, zeigen, wie es unter seiner Herrschaft aussieht, wenn die akzeptiert wird. Und an der Stelle sind wir an den meisten Punkten kein Zeugnis. Denn da könnte tatsächlich enorm was passieren, wenn wir sagen würden, Herr, du hast das Sagen, und das sagen wir ja, wenn wir Herr sagen, Du hast das Sagen. Und weil du das Sagen hast, sind wir halt die Alternative. Und die Welt kann sehen, was bei uns los ist. Nicht nur immer auf dieses billige Wort von der Liebe bezogen, sondern auch auf all die anderen Voraussetzungen, die wir vorhin mit den Bildern oder den Bilderbegriffen ebenso gemeint und ausgedrückt haben. Alternative. Nun, da haben wir natürlich dann noch die zusätzlichen Aussagen gehabt von dem Zeugnis, dargestellt in den Begriffen Licht und Salz und wie es auch immer noch beschrieben werden kann. Das ist alles diese Aufgabe der Gemeinde Jesu. Sie soll verkündigen, sagt der Petrus, die Tugenden Gottes. Und zu diesen Tugenden Gottes gehören die Aussagen, die uns die Bibel als Wesensbeschreibung Gottes bietet. Es gibt nur 3 oder 4 Aussagen in der Bibel, was Gott ist oder wer Gott ist. Sag die mal.
Heilig, Liebe, gerecht.
Keine Adjektive. Ich möchte gerne nur Substantive haben. Gott ist Liebe. Gut. Gott ist Licht. Damit ist Heiligkeit ausgedrückt. Gott ist Wahrheit. Wo steht das denn? Ja, Jesus hat das von sich gesagt, aber nicht Gott. Es gibt noch eine 3. Aussage. Das ist?
Allmächtig.
Ich wollte kein Adjektiv, sondern nur Substantive haben. Gott ist ein Geist. Das ist noch die 3. Aussage. Und dann gibt es im Hebräerbrief noch eine zusätzliche Aussage. Und da heißt es, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber die Tugenden Gottes sind praktisch zusammengefasst in diesen 3 ersten Begriffen. Licht, heilig, vor ihm kann nichts Dunkles, nichts bestehen, nichts sich verstecken. 2. Er ist Liebe, schlecht aus seinem Licht. Aus Liebe zu unserer Finsternis die Brücke und holt uns in sein Licht. Und Gott ist Geist. Deshalb kann man ihn auch nur anbeten in diesem Geist, Heiligen Geist. Und sich ihm nahen aus der Wahrheit, in die er mich hineinstellt, durch Vermittlung des Geistes. Heiligkeit und Liebe. Dann ist aber noch etwas vorhin, und da habe ich mich darüber gefreut, dass ihr diesen Selbstzweck der Gemeinde Jesu auch akzeptiert habt. Das ist nämlich der Begriff der Selbstauferbauung. Die Gemeinde ist auch dazu da, sich selbst aufzuerbauen, wie es in Epheser 4 ist. Und damit ist sie natürlich dann, oder diese Selbstauferbauung ist die Voraussetzung dafür, dass man die Tugenden Gottes verkündigen kann. Ja, nun möchte ich eigentlich damit für heute Abend Schluss machen und den Rest, den ich mir vorgenommen hatte, wir haben etwas länger durch das Gespräch gebraucht, den wollen wir morgen Abend dann mal da dranhängen. Ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, dass es euch nichts ausmacht, auch wenn wir uns in einem solchen Gespräch mal etwas blamieren. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass es erstens gar keine Blamage unter Gottes Kindern geben kann, weil wir doch alle einander sehr herzlich in Liebe zugetan sind. Und auf der anderen Seite, dass durch diese Art des Lernens das beste Lernergebnis oder das Lernergebnis am besten erreicht werden kann. Das werdet ihr nicht vergessen, wo ihr falsch geantwortet habt und auch da, wo ihr richtig geantwortet habt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen und mir selbst auch, dass wir das an den Stellen, auch der Predigt, wo es möglich ist, das ist nicht überall möglich, auf die Weise etwas mehr auch ins Gespräch kommen, damit man auf diese Weise geistlich lernen kann, so wie es ganz offensichtlich Paulus auch getan hat.